Weil ich im Winter gerne kuschelwarme Pullis trage, steckt euer Essen voller Plastik. Die Kettenreaktion. Irgendwo im Nordpazifik, auf einem Felsen, bricht ein junger Schwarzfuß-Albatros zusammen. Vielleicht hört er in der Ferne noch einmal das Kreischen seiner Artgenossen. Dann schließt er für immer die Augen. Er ist verhungert, mit vollem Bauch. Die salzige, feuchte Luft lässt den kleinen Körper schnell verwesen. Übrig bleiben nur Schnabel, Federn, Knochen und Plastik. Flaschendeckel, Luftballonhalter, kleine und große Kunststoffteile, pink, blau, gelb, rot oder grün. Der Tod ist bunt. Und der Plastikmüll aus dem Magen des Vogels liegt bereit, um vom Nächsten gefressen zu werden. 1 Million Seevögel sterben pro Jahr an Plastikmüll, schätzt Greenpeace. Dazu noch 100.000 Meeressäuger und ungezählte Fische. Und inzwischen schlucken auch wir Menschen immer mehr Mikro- und Nanoplastik. Es steckt in unserem Essen, es regnet vom Himmel, wir atmen es ein. Die Plastikpest breitet sich aus. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie in der Natur eines zum anderen führt, weil halt alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute, wie Plastik das Leben auf der Erde verändert. Das erste Glied der Kette. Der belgisch-amerikanische Chemiker Leo Hendrik Baekeland entwickelt Anfang des 20. Jahrhunderts ein Material, das er einfach nach sich selbst benennt. Bakelit. Es ist das allererste menschengemachte Material, das es in der Natur überhaupt nicht gibt. Es gibt noch nicht mal Moleküle aus diesem Material in der Natur. Ein völlig künstlicher Stoff, also ein Kunststoff. Bakelit war billig, sah aber edel aus und wurde zu Telefonen, Steckdosen, Radios oder Haartrocknern geformt. Es war so etwas wie das Urplastik. Heute gibt es mehr als 200 verschiedene Kunststoffarten und Milliarden, wenn nicht Billionen Gegenstände, die daraus gemacht sind. Der alte Baekeland hatte keine Ahnung, was er uns eingebrockt hat. Plastikteller, Plastikstühle, Plastikflaschen. Das Zeug ist überall. Es steckt in Herzklappen, Handys und Handrührgeräten. Wir machen daraus Verpackungen, Volleyballnetze und Vibratoren. Ja, ohne so manchen Kunststoff hätten wir weniger Spaß. Das Leben wäre weniger schön, aber wahrscheinlich gesünder. Denn die winzigen Plastikteile, die übrig bleiben, wenn sich Kunststoff zersetzt, die sind inzwischen auch da, wo wir sie ganz bestimmt nicht haben wollen. In unseren Organen, in unseren Herzen, in uns. Kettenglied 2. Massenware. Seit 1950 ist die weltweite jährliche Kunststoffproduktion von 2 auf inzwischen fast 400 Millionen Tonnen gestiegen. Die Industrie steht auf Plastik, weil er ein leicht formbarer und günstiger Werkstoff ist. Es gibt 1 Million gute Gründe, warum wir nicht auf Plastik verzichten wollen und wahrscheinlich auch gar nicht können. Und weil das so ist, hat der Homo Plasticus inzwischen über 8 Milliarden Tonnen davon produziert. Auf der Erde kommt auf jeden Menschen also mehr als 1 Tonne Plastik. Was für eine verrückte Zahl. Vieles von diesem Plastik ist noch in Gebrauch. Ein bisschen was wird recycelt, aber den größten Teil haben wir einfach weggeschmissen. Und da liegt es jetzt rum, dieses ganze Plastik, in der Natur. Und da liegt es für sehr, sehr lange Zeit. Bis 2040, schätzen Fachleute, wird sich die jährliche Kunststoffproduktion noch einmal verdoppeln. Bei der Herstellung wird enorm viel Treibhausgas freigesetzt. Das ist Problem 1 und Problem 2. Das Zeug gelangt früher oder später in die Kreisläufe des Lebens. Kettenreaktion Teil 3. Die Welt erstickt im Plastik. Ungefähr 11 Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr in den Ozeanen, warnen die Vereinten Nationen. Der größte Teil des Mülls sinkt auf den Meeresboden. Manches landet an den Küsten. Ich war zum Beispiel vor kurzem auf Bali. Da sehen viele Traumstrände inzwischen aus wie Müllkippen. Das hat mich wirklich erschüttert. Und manches von diesem Müll sammelt sich auf offener See. Warum? Naja, weil einige Meeresströmungen wie Wirbel immer herumkreisen. Sie formen Müllstrudel. Garbage Patches. Es gibt in den Ozeanen der Welt 5 dieser großen Strömungen. Und entsprechend gibt es 5 riesige Müllstrudel, in denen Plastikflaschen, Bojen, Fischernetze und Flipflops rotieren und rotieren und rotieren. Der bekannteste dieser Strudel befindet sich im Pazifik, zwischen Kalifornien und Hawaii. Das Plastik in diesem Great Pacific Garbage Patch reicht von der Oberfläche bis zum Meeresgrund. Es findet sich in jeder Tiefe wieder. Die meisten Stücke sind kleiner als 5 mm. Und alles, was kleiner ist als 5 mm, nennt man Mikroplastik. Mikroplastik entsteht auf vielen unterschiedlichen Wegen. Zum einen wird es hergestellt, als Granulat, das etwa in Kosmetika verarbeitet wird. Diese kleinen Körnchen in Duschgels, Seifen oder Peelings, die schmirgeln so gut, das macht die Haut schön und die Zähne weiß und sauber. Dass die Teilchen danach quasi für immer in der Umwelt bleiben, das hat man bisher einfach so hingenommen. In den USA ist das aber seit einigen Jahren verboten. In der EU seit Mitte Oktober 2023 endlich auch. Da sieht man mal wieder, in Sachen Umweltschutz sind wir beileibe nicht immer die Vorreiter. Zum anderen entsteht Mikroplastik aber, weil größere Kunststoffteile von den Naturkräften nach und nach in immer kleinere Stücke zerlegt werden. Im Meer etwa zermalmen Wind und Wellen nach und nach jeden Becher und jede Badeschlappe, bis daraus Mikroplastik geworden ist. Aber der größte Teil des Mikroplastiks, der stammt vom Land. Ungefähr ein Drittel der Mikroplastikverschmutzung wird durch den Abrieb von Autoreifen verursacht. Ähnlich groß ist der Anteil, den Textilfasern beisteuern. Also, wenn ich jetzt mal einen neuen, kuscheligen Fleece-Pulli in die Waschmaschine stecke, dann brechen beim Drehen und Schleudern in der Maschine lauter kleine, winzige Stückchen von dem Gewebe ab. Bei einem Fleece-Stoff, der ja meistens aus Polyester oder Polyacryl besteht, können das während eines einzigen Waschgangs bis zu 2000 kleine Faserstückchen sein. Das Waschwasser, in dem das Mikroplastik schwimmt, das gelangt dann über die Kanalisation in die Kläranlage. Moderne Anlagen fischen dabei zwar fast 99% des Mikroplastiks aus dem Wasser. Und das ist ja super, oder? Aber dann auch nicht wieder wirklich. Denn was danach passiert, das ist alles andere als super. Was die Wasserwerke nämlich aus dem Wasser rausholen, das muss ja danach irgendwo hin. Und jetzt wird es wirklich absurd. Klärschlamm aus den Wasserwerken gilt als organischer Dünger und wird deshalb oft auf Äckern und Feldern verteilt. Das Mikroplastik, das da drin steckt, das gelangt so auf und in die Böden. Also wir filtern das erst aus dem Wasser und schmeißen es dann auf die Erde. Und irgendwann gelangt es dann über das Grundwasser in die Flüsse und schließlich auch ins Meer. Völlig irre. Mittlerweile ist Mikroplastik überall. In der Donau treiben teilweise mehr Plastikpartikel als Fischlarven. Mikroplastik lagert sich im Meereis der Arktis genauso an wie im Sediment der Tiefsee. Und das ist die nächste Stufe unserer Kettenreaktion. Plastik gefährdet die Bewohner von Flüssen und Ozeanen.
Mit Mikroplastik ist es eben so, dass es durch diese kleine Größe von einer viel größeren Zahl von Organismen aufgenommen werden kann. Also vom kleinsten Zooplanktontierchen bis hin zum riesigen Walhai, der mit einem offenen Mund durchs Meer schwimmt und alle Partikel rausfiltriert, die da so rumschwirren.
Das erklärt Melanie Bergmann. Sie ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut.
Ja, besonders gefährdet sind natürlich immer die Arten, die ohnehin schon sehr bedroht sind. Dazu gehören zum Beispiel auch Meeresschildkröten und Korallen, die ja schon durch den Klimawandel einem extremen Druck ausgesetzt sind durch die Erderhitzung, die aber auch gleichzeitig sehr viel Mikroplastik durch ihre, ja, ich sag mal, raue oder klebrige Struktur dann eben auch auffangen, was dann da haften bleibt, was zusätzlichen Stress für sie bedeutet.
Ist das Mikroplastik einmal in den Organismus eingedrungen, kann es das Wachstum beeinträchtigen, das Verhalten, die Fruchtbarkeit, die Immunabwehr. Kurz gesagt, das Zeug ist gar nicht gut für die Gesundheit. Anders, aber auch problematisch ist der große Plastikmüll, also die dicken Stücke. Darin können sich Tiere nämlich irgendwie verheddern oder verstricken und sie können das auch verschlucken. Und weil Plastik sich dann im Magen ansammelt, können die Tiere verhungern bei gefülltem Bauch. Forschende gehen davon aus, dass fast 800 Meeres- und Küstenarten betroffen sind. In Namibia zum Beispiel, da war ich erst vor einigen Monaten mit den Leuten einer Hilfsorganisation unterwegs, die Robben von Plastikmüll befreien. Plastikmüll, in dem sich die Tiere verheddert haben. Denn Robben, die checken ja mal alles mit dem Kopf aus, die haben keine Hände und keine Arme, also beschnuppern und betasten die alles mit dem Kopf. Und dann verheddern sie sich oft in Angelschnüren oder Netzen oder in diesen Paketbändern, mit denen unsere Online-Bestellungen so praktisch verpackt sind. Um den Hals einer Robbe geschlungen, sind solche Sachen allerdings tödlich. Womöglich gefährdet die Plastikflut im Meer aber nicht nur einzelne Tiere und Arten, sondern bedroht ganze Ökosysteme. Unsere Kettenreaktion nimmt jetzt eine dramatische Wendung. Sofern das Plastik nicht in einen dieser kreisenden Garbage-Patches gerät, legt es sehr große Distanzen zurück. Wellen und Wind tragen den Müll hunderte, tausende Kilometer weit. Und dieser Plastikteppich, der da im Meer herumtreibt, der wirkt unbewohnt, aber das trügt. Auf der Oberfläche der Plastikteile haben sich winzige Organismen angesiedelt. Sowas wie Algen, Pilze, Bakterien, Moostierchen, Seepocken. An Bord der kleinen schwimmenden Plastikteile und größeren Plattformen können sie in neue Gefilde surfen, die sie ohne den Plastikmüll womöglich nie erreicht hätten. Also diese Lebewesen erobern als Passagiere auf diesen Plastikflößen neue Welten.
In Zeiten des Klimawandels kann das natürlich eben auch passieren, dass sie dann gute Voraussetzungen finden an dem neuen Ort und sich dann da etablieren könnten unter Umständen und dann bereits vorhandene Arten verdrängen könnten. Das ist halt so ein bisschen die Befürchtung bei diesen Einwanderungen von fremden Arten.
Also dieser Plastikmüll, der schafft sich eine eigene, eine neue Umwelt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ihr, analog zur Biosphäre, deshalb auch schon einen eigenen Namen verpasst. Und zwar die Plastisphäre. Diese Plastisphäre, die macht sich breit, sie dringt ein in andere Ökosysteme. Bislang ist dieses Szenario tatsächlich vor allem eine Befürchtung. Zwar findet man mitten im offenen Ozean bereits mehr und mehr Arten, die eigentlich nur in den Küsten leben, aber noch gibt es keinen eindeutigen Nachweis dafür, dass invasive Arten auf ihren Plastikraumschiffen wirklich ständig in neue Welten vordringen und dort ansässige Arten verdrängen. Das ist bisher nur eine Annahme der Wissenschaft. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht demnächst wirklich passieren könnte. Diese neue Plastikwelt, die Plastisphäre, die wächst nämlich nicht nur auf großem Plastikmüll, sondern besonders gern auch auf diesen winzigen Fragmenten, also solchen, die zum Beispiel aus meinem Fließpulli stammen. Diese Fließpulli-Teile von mir, die kommen wirklich weit rum und das nicht nur im Meer. Auch in Seen wurden schon Mikroplastikpartikel gefunden, auf deren Oberfläche sich winzige andere Lebewesen angesiedelt hatten. Und das hat möglicherweise Konsequenzen. Auf Mikroplastik aus dem Meer haben Forschende potenzielle Krankheitserreger nachgewiesen. Also Bakterien der Gattung Vibrio, zu der auch jene Erreger zählen, die Cholera und andere Magen-Darm-Erkrankungen verursachen. Und das sind ziemlich ernsthafte Erkrankungen teilweise. Und da geht es jetzt um uns. Mikroplastik kann Menschen krank machen. Wir essen ja schließlich Fische und andere Meerestiere, in denen Mikroplastik steckt. Wir trinken Wasser, in dem Mikroplastik schwimmt. Wir atmen Luft ein, in der Mikroplastik herumschwebt. Und weil manche dieser Partikel so wahnsinnig klein sind, treten sie zum Beispiel über die Wände von Magen und Darm in unser Blut ein, in unsere Gefäße. Sie werden zu einem Teil von uns.
Es kann zum Beispiel auch die Blut-Hirn-Schranke passieren. Also die Barriere, die das Gehirn im Prinzip vor eventuellen Fremdsubstanzen in unserem Blutkreislauf schützen soll. Mikroplastik kann diese Barriere übertreten und genauso kann es vom Blutkreislauf der Mutter über die Nabelschnur auch an den Fötus weitergegeben werden. Auch das ist klar belegt.
Das war Carsten Grote. Der arbeitet in Marburg als experimenteller Kardiologe, also als Herzforscher, der Versuche mit Herzzellen anstellt und Entzündungen untersucht. 2022 konnten Forschende aus den Niederlanden erstmals zeigen, Mikroplastik zirkuliert in unserem Gefäßsystem. Und kürzlich wies eine chinesische Forschungsgruppe Mikroplastik im menschlichen Herzen nach. Die Fachleute untersuchten 15 Patienten, die am offenen Herzen operiert wurden. Und die meisten der Proben, die die Forschenden während der Operation entnommen hatten, die enthielten tatsächlich Mikroplastik. Und zwar jeweils zehntausende Stückchen. Tja, es hört sich schlimm an, aber ist das eigentlich wirklich schlimm, Plastik im Körper zu haben? Ich meine, immerhin ist dieses Mikroplastik ja mikroskopisch klein und dürfte also eigentlich keinen so großen Schaden anrichten. Anorganisches Material, das dachte man mal, würde in einem Organismus einfach nicht groß stören, würde einfach nur so durchrutschen. Aber stimmt das?
Wir sind jetzt so weit, dass wir wissen, dass Mikroplastik selber ohne all seine Anhaftungen das Potenzial hat, zum Beispiel Entzündungsprozesse auszulösen und voranzutreiben.
Allein dadurch, dass Plastikkörnchen in den menschlichen Organismus eintreten, könnten dort Entzündungen entstehen oder zumindest verstärkt werden. Und das ist noch nicht alles. Mikroplastik, das irgendwo aus der Umwelt kommt, ist, anders als im Labor, eben nicht steril. An die raue Oberfläche der Plastikpartikel, da können sich Giftstoffe heften, Bakterien oder Schwermetalle, die sich dann an der Plastikkugel klebend in den Körper einschleichen als blinde Passagiere.
Das, was wir im Labor untersuchen, sind in Anführungszeichen wahrscheinlich eher mildere Effekte im Vergleich zu dem, was man sehen würde, wenn man Mikroplastik verwenden würde in der Form, wie es wirklich in der Umwelt vorkommt.
Um mit Sicherheit sagen zu können, wie gefährlich Mikroplastik für die menschliche Gesundheit ist, braucht es natürlich noch viel mehr Forschung. Aber das, was wir bislang wissen, das klingt jetzt nicht unbedingt gut. Also, was kann man dagegen machen? Der Kardiologe Carsten Grote sagt, er selbst, vermeidet PET-Flaschen. Er trinkt nicht mehr aus Coffee-to-go-Bechern. Und das nicht nur, um Müll zu vermeiden, was wir sowieso alle tun sollten, sondern er macht das auch zu seinem eigenen Schutz. Und der Mann ist, wie gesagt, Kardiologe. Man kann natürlich auch versuchen, weniger oder gar keine Kleidung aus Synthetikfasern zu kaufen. Übrigens auch nicht aus recycelten Kunststoffen. Davon brechen beim Waschen nämlich sogar besonders viele Faserstückchen ab. Ist also zwar eine gute Idee, aber für unser Thema hier nicht unbedingt hilfreich. Aber was hilft denn dann gegen die Plastikpest? Tja, und jetzt sind wir bei Stufe 3 unserer Kettenreaktion. Wir müssen handeln. Es gibt verschiedene Organisationen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Meer vom Müll zu befreien, aber das ist schwierig. Man kann nämlich nicht einfach den ganzen Dreck wieder einsammeln, also so wie bei einer Mülltonne zu Hause, die umgekippt ist. Die Meere sind dafür viel zu groß. Und die Müllschlucker, mit denen einige Umweltorganisationen arbeiten, die sind im Vergleich zur Größe der Meere einfach winzig, winzig, winzig klein. Außerdem sind viele Lebewesen direkt an oder unter der Wasseroberfläche zu Hause. Neustoen wird diese vielfältige Lebensgemeinschaft genannt an der Oberfläche. Und ein Teil davon landet schlimmstenfalls mit dem Müll, wenn das Plastik rausgefischt wird, also schlecht fürs Ökosystem mehr. Außerdem treibt an der Oberfläche, wo die maritimen Müllschlucker ja vorwiegend arbeiten, nur ein kleiner Teil des Kunststoffes. Viele schwebt weiter unten im Ozean herum oder liegt gleich auf dem Meeresboden. Und das Mikroplastik da unten, das werden wir wahrscheinlich nie wieder los. Müll sammeln allein löst das Problem also nicht.
Also ich denke, an allererster Stelle müssen wir die Plastikproduktion mindern. Das haben auch wissenschaftliche Modellierungen gezeigt, dass das der allergrößte, effektivste Hebel ist.
Das war nochmal Melanie Bergmann und viele sehen das so wie sie. Es muss einfach weniger Plastik hergestellt und in Umlauf gebracht werden. Und das, was produziert wird, das muss nach strengen Maßstäben geprüft werden. Wie gut lässt es sich recyceln und ist es eigentlich gesundheitsschädigend?
Bei Pharmazeutika werden ja auch Tests gemacht und es wird geguckt, ob sie gesundheitlich bedenklich sind oder nicht. Und bei Lebensmittelverpackungen macht man es nicht, bei Kinderspielzeug, das geht gar nicht.
Wir sind auf Plastik angewiesen, das ist schon klar und das bezweifelt auch kein vernünftiger Mensch, aber trotzdem muss es besser gehen. Denn das Mikroplastik, das wir über die Dusche oder die Waschmaschine ins Wasser spülen, das landet vielleicht in der Kläranlage, aber am Ende eben dann doch irgendwie im Meer. Und dort sammelt es sich in den Tieren, die wir dann mit unseren Netzen wieder herausfischen. Und dann verspeisen wir ein schönes, zartes Fischfilet mit einer kräftigen Prise Mikroplastik. Und schwupps hat das Plastik, das wir aus dem Pulli ins Meer gewaschen haben, uns wieder erreicht. Es entert unser Innerstes und so viel Intimität kann nun wirklich niemand wollen. Eine Welt ohne Plastik wird es nicht mehr geben. So ehrlich müssen wir sein. Aber wenn wir mehr, besser, konsequenter und effizienter recyceln, ist zumindest eine Welt mit weniger Plastik möglich. Und das wäre ganz bestimmt eine bessere Welt. Das war Kettenreaktion, der Podcast von Geo. Ich bin Dirk Steffens. Tschüss und nicht vergessen, Optimismus ist die einzige Möglichkeit. Kettenreaktion. Der Geo-Wissens-Podcast ist eine Produktion von Geo und der Audiolines. Natürlich ist diese Folge, wie alle unsere Folgen, Teamarbeit. Redakteur dieser Folge, Jörn auf dem Kampe. Redakteur und Producer, Tim Pomarenke. Autorin, Viola Kiel. Audioproduktion und Sounddesign, Lia Wittfeld. Verifikation, darauf bin ich mal besonders stolz, das Gruna und ja, Quality Board. Danke, Leute. Redaktionsleitung Audiolines, Ivy Hase. Chefredaktion bei Geo, Jürgen Schäfer und Katharina Schmitz. Executive Producer, Andreas Huska und Christian Schalt. Übrigens, spannende Podcasts gibt es bei Geo für alle Generationen. Hört doch mal bei Geolino Spezial rein, dem Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Und wer weiter lesen möchte, findet ein großes Angebot bei Geo+.